Der Eventmanagement Talk, hosted by ESB Academy. Podcast Nummer 24. Heute spreche ich mit Jürgen Wild, Bereichsleiter Kommunikation der Alpenwelt Karwendel, über Events, die Zukunft des Tourismus und die persönliche Karriere.
Mit ESB Academy-Leiter Lukas Rössler.
Gestern war mein heutiger Gast Jürgen Wild noch für die Alpenwelt Karwendel im Video- und Audioproduktionseinsatz für eine neue innovative E-Bike-Erlebniswelt-App im Gelände. Jetzt sitze ich mit ihm zur Podcast-Episode Nummer 24. Jürgen, sehr schön, dich hier zu haben. Noch müde von gestern oder von den letzten Tagen?
Ja, hallo Lukas, guten Morgen. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und ja, die letzten Tage waren etwas fordernd, aber im Eventbereich ist man das ja doch auch mal wieder gewohnt und hat doch Erfahrung mit langen Tagen und deswegen auch wieder ausgeschlafen.
Das ist sehr, sehr gut. Du bist der Bereichsleiter Kommunikation in einer der traumhaftesten Urlaubsregionen, die ich persönlich gesehen habe, nämlich in der Alpenwelt Karwendel hier in Bayern. Wir sitzen auch hier direkt vor dem Karwendel, heute mit prächtigem Sonnenschein. Und du bist seit einigen Jahren ja auch im Tourismusbereich ja schon tätig und hast schon sehr viele spannende Events, Projekte in der Alpenwelt geleitet und viele andere natürlich auch gesehen. Was macht für dich so den besonderen Reiz aus, im Tourismus zu arbeiten und so viel hier umzusetzen?
Das ist wo fange ich da an? Also, das ist eine spannende Frage. Grundsätzlich, der Tourismus hat für mich den Reiz, weil man sehr viel mit Menschen arbeitet, der Mensch einfach im Fokus steht. Und für mich ist in der Hinsicht Tourismus, was Tourismus ausmacht, ist grundsätzlich die Begegnung. Und das ist einfach das Schöne, wenn man halt einfach, weil durch Begegnung entsteht irgendwo immer etwas Neues oder ein neuer Input. Und das ist einfach das, was man im Tourismus sehr, sehr gut bekommt, weil einfach sehr viel Austausch da ist, sehr viele Menschen einfach involviert sind und auch gerade in diesem Destinationsmanagement halt einfach sehr viel Leistungsträger und viele Stakeholder einfach irgendwo involviert sind in diesem ganzen Konstrukt. Und das halt einfach schon immer die schöne Herausforderung ist, finde ich, das zu formen und in eine richtige Richtung zu drücken oder halt gemeinsam halt einfach ein Projekt zum Ziel zu führen. Weil, also alles, was ich bis jetzt gemacht habe im Tourismus oder was jetzt hier in der Alpenwelt Karwendel war, ist, man hat grundsätzlich eine Idee, eine Vision, dann dauert es etwas, das irgendwie formen zu können oder halt einfach die Arbeit zu leisten in den Gremien und bei den Stakeholdern oder Leistungsträgern. Und dann ist dieses ganze Planungsphase oft so ein Prozess, wo das Ganze erst so richtig zum Wachsen und zu real werden anfängt. Und dann ist oftmals so die erste Idee, ist so der Auslöser, der Stein, wo es ins Rollen kommt. Und auf diesen ganzen Prozess wird es dann so oft geschliffen, dass es dann doch irgendwo noch viel besser ist, wie man es uns vielleicht am Anfang vorgestellt hat. Und da ist, finde ich, das E-Bike-Themenweg, was du am Anfang angesprochen hast, wirklich ein sehr gutes Beispiel, weil ich meine, das ist ähnlich. Das war wirklich etwas, was jetzt schon sehr, sehr lange in der Schublade liegt oder wo einfach schon lange gemacht werden sollte. Und durch viele Köpfe, die jetzt dazugekommen sind, ist es dann doch immer mehr in die richtige Richtung geschliffen worden. Und ich denke, wir sind jetzt wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg, dass das ein sehr schönes Erlebnis für unsere Gäste wird.
Ja, klingt sehr spannend, weil man dann ja doch das Ergebnis auch sofort dann unmittelbar sieht und auch dann in die Gesichter blicken kann von den Gästen, ob es wirklich so ankommt, wie man sich das vorgestellt hat. Aber nochmal zurück zu deinem Job. Wie kann man sich denn deinen Arbeitsalltag vorstellen in der Kommunikation für die Alpenwelt Karwendel? Was machst du denn so tagtäglich?
Also am allermeisten darf ich mit ganz vielen Menschen sprechen, würde ich es einmal so sagen. Aber grundsätzlich ist so meine Aufgabe, grundsätzlich, wir sind in der Alpenwelt Karwendel so aufgestellt, dass wir einfach zwei Bereichsleiter haben. Der eine, die Stelle, die ich innehabe, ist quasi für die ganze Kommunikation nach außen oder die Darstellung der Marke nach außen verantwortlich. Und in dem Sinne eben mit diesem Ganzen, was in Berührung zum Gast steht und was halt eben nach außen kommuniziert wird. Und die zweite Stelle ist quasi mein Kollege, der Manuel Huber, der eben den ganzen Innenbereich hat, das ganze Gast- und Partnermanagement, wo die ganzen Leistungsträger und Hotels und Betriebe und so weiter drunter fallen. und auch die Touristinformationen. Und so haben wir uns halt einfach das Unternehmen in einer Art und Weise aufgeteilt, dass wir die unterschiedlichen Blickwinkel haben und auch zusammen in einem Büro sitzen, dass wir halt einfach da die gute Schnittstelle sind für beides. Mhm. Und zu mir, was jetzt den Außenbereich betrifft, gehören dann eben die Abteilungen Marketing, Veranstaltung und Web Social Media. Mhm. Und da ist halt grundsätzlich einfach meine größte Aufgabe ist, grundsätzlich für die Marke verantwortlich zu sein und zu schauen, dass eben über diesen Bereiche halt eben die Marke so kommuniziert wird oder eben auch alles, was wir uns festgeschrieben haben im Kommunikationskonzept und so weiter, wirklich so kommuniziert wird, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Oder wie wir es uns mal auf die Fahnen geschrieben haben. Und natürlich halt die Synergieeffekte der Abteilungen zu verknüpfen und zu schauen, wie kann man Projekte in der Hinsicht wirklich auf alle Kanäle spielen, die Verknüpfung einfach stattfindet.
Mhm. Jetzt gibt es ja viele Hörerinnen und Hörer, die vielleicht schon im Event tätig sind und auch vielleicht in die Tourismusbranche auch wechseln wollen, beziehungsweise auch da schon arbeiten. Was würdest du sagen im Tourismus, was macht so richtig Spaß und was vielleicht ein bisschen weniger im alltäglichen alltäglichen Arbeitswelt?
Spannende Frage, ja. Spaß macht natürlich, also man muss grundsätzlich sagen, man muss Menschen mögen, um im Tourismus zu arbeiten. Aber ich glaube, das gilt für den Veranstaltungsbereich ebenso. Ja. Auf was teilweise Fluch und Segen gleichzeitig ist, ist das, was man mag, mit Menschen zu arbeiten, bedeutet aber halt auch teilweise die größte Herausforderung. Mhm. Weil gerade was ich so jetzt im Tourismus gelernt habe, ist, es ist etwas, wo manchmal nicht so als Experte gesehen wird, sondern das eine Art ist, jeder, der in der Region vielleicht eine Ferienwohnung vermietet oder in einem Verein schon mal eine Veranstaltung organisiert hat oder ein kleines Vereinsfest, denkt, er kann uns erzählen, wie wir unsere Arbeit machen. Okay. Oder was vielleicht wichtiger ist.
Woher kommt das, glaubst du?
Ich weiß nicht, ich glaube, das liegt daran, dass einfach auch diese Arbeit, die wir leisten, gerade im Destinationsmanagement, oft gar nicht so präsent in der Region ist. Mhm. Sondern man ja ganz viel tut, was ja irgendwie nach außen strahlt. Und deswegen glaube ich, gerade in diesen, ich möchte sagen, wir sind ja doch in einer sehr ländlichen Gegend und wo ja jetzt dann doch auch vielleicht so die gewisse, wenn wir es einfach sagen wollen, Computerarbeit nicht unbedingt zur Arbeit zählt oder die sich das gar nicht manchmal vorstellen können, was, wenn sie bei uns zum Beispiel an den Büroräumen vorbeigehen und uns den ganzen Tag in den Bildschirm schauen sehen, gar nicht sich vorstellen können, was da eigentlich passiert. Okay. Und für sie halt dann in der Hinsicht halt das so auffällt, so was tun die denn eigentlich? Ja, okay. Oder machen die überhaupt was? Weil die sitzen ja nur den ganzen Tag da. Ja. Weil sie halt da doch noch so in der Hinsicht halt vielleicht das etwas ältere Denken haben, Arbeit bedeutet, man muss mit Händen anpacken, man muss was machen. Es ist doch sehr geprägt durch Handwerk und einfach grundsätzlich den normalen, wie soll ich sagen, lebenserhaltenden Berufen, die hier einfach groß geschrieben sind, weil Industrie oder jetzt auch die Kreativberufe sind jetzt gerade nicht ganz so groß angesiedelt. Ja, ich meine, es gibt zwar immer mehr, die jetzt doch auch einfach die Bergwelt schätzen und in Zeiten von Homeoffice und diesen ganzen Remote-Arbeitsmöglichkeiten doch einfach dahingehend sehr viele auch jetzt zu uns hierher ziehen, um einfach die Landschaft genießen zu können und dann halt einfach das genießen, dass sie halt remote arbeiten können und das so machen können. Aber ich meine, das Gros, was jetzt so die ganzen Vereine und Leistungsträger und Vermieter betrifft, sind bei uns doch eher etwas kleinstrukturiert und eher so aus der Landwirtschaft herauskommend oder eben aus dem Handwerk und die das halt dann einfach gar nicht so greifen können, was das bedeutet. Und
das ist das, was du nicht so gerne hast in deinem tagtäglichen Arbeiten?
Ich würde jetzt nicht sagen, jetzt genau dieser Sachverhalt, aber es ist halt schon oft mal schwierig, dass ganz viele Leute gar nicht manchmal die Strategie greifen können, die manchmal hinter etwas steht. Und viele Dinge, die man halt einfach tut, vielleicht auch einen Grund hat, warum man sie tut. Und nicht, weil man jetzt und vielleicht auch eine ganz andere Zielgruppe vielleicht dahinter hat in der Strategie, als wie jetzt vielleicht den einheimischen Verein oder die einheimische Person, die jetzt vielleicht dann da denkt, sie ist jetzt im Vordergrund und die machen da jetzt komplett was Falsches. Und das ist halt so diese Summe, glaube ich, die es manchmal schon auch anstrengend macht.
Okay. Gehen wir von der Alpenwelt auf mehrere Tourismusregionen, sage ich jetzt einmal, im Alpenraum. Wo würdest du in den nächsten Jahren so die größten Herausforderungen vor allem sehen, was es den Tourismus generell betrifft? Und wie reagiert ihr als Alpenwelt Karwendel auf diese Anforderungen?
Also ich meine, wenn man es jetzt generell auf den Tourismus sieht, ja, ist es, und die Alpenregionen, ist es definitiv der Klimawandel, würde ich sagen, was definitiv die Saisonen prägt.
Also oder Wintertourismus halt auch, vor allem.
Genau, Wintertourismus vor allem, ganz extrem.
Ja.
Was wir jetzt Gott sei Dank Glück haben, dass wir jetzt nicht unbedingt diese Winterdestination sind, die jetzt so auf dieses große Skigebiete und so auf dieses Große gesetzt haben, sondern ist ja grundsätzlich schon immer etwas der naturverbundene Tourismus oder halt einfach eher so dieses sanfte Winter genießen betrifft hatten. Deswegen haben wir da jetzt in der Hinsicht ein bisschen nicht ganz so schwer zu kämpfen. Aber natürlich die Betriebe, die davon, wie jetzt Skischulen und so weiter, gibt es ja auch. Die merken es natürlich schwer, ganz klar.
Also ihr habt das schon wirklich gemerkt, die Auswirkungen auf der letzten
Jahre. Definitiv, ja. Also das merkt man schon enorm. Was jetzt vielleicht unsere Region generell betrifft oder vielleicht auch, denke ich, wenn ich jetzt mit Tourismuskollegen und so weiter spreche, doch auch grenzenübergreifend überall die Schwierigkeit ist, ist grundsätzlich einfach einmal der Generationenkonflikt oder besser gesagt einfach die Nachfolgeregelungen von Betrieben, wo wir halt schon auch, also eine mit der größten Herausforderung, die wir hier haben, ist auf jeden Fall auch ein Bettenwegfall oder ein Bettensterben.
Weil man das nicht mehr machen möchte in der nächsten Generation.
Genau. Okay. Man muss sagen, es ist leider so, dass die letzten Jahre waren halt einfach auch, muss man sagen, für uns jetzt im Tourismus echt schwere Jahre.
Ja.
Mit der Pandemie und mit dem Ganzen, was jetzt da zusammengespielt hat, war einfach so vielfältige Problemstellungen, die teilweise da so schnell reingerollt sind und die das Ganze einfach nochmal enorm beschleunigt haben. Weil grundsätzlich haben einfach, wie soll ich sagen, Betriebe gemerkt, sie brauchen teilweise manche Saisonzeiten gar nicht, weil sie da einfach jetzt gar nicht so viel Umsatzverlust haben, wenn sie da gar nicht aufhaben.
Ja, okay.
Wo einfach gerade auch wieder das jetzt gerade so, wenn ich jetzt gerade an Anfang diesen Winter, also den vergangenen Winter denke, wo ja auch die Energiepreise und so weiter so enorm waren, wo schon echt viele große Betriebe, die auch Wellnessbereiche und so weiter haben, überhaupt nachgedacht haben, mache ich eine Wintersaison überhaupt? Weil ich ja die Erfahrungen habe von der Pandemie heraus, wenn mir jetzt, wo ich immer dachte, Weihnachtsgeschäft ist für mich ganz wichtig, was ich jetzt nicht ganz unwichtig einschätzen möchte, was sicherlich 20% unserer Übernachtungen ausmacht. Aber wenn du dann halt siehst, was du da halt Kosten und Einnahmen, also wenn du es betriebswirtschaftlich durchleuchtest oder ökonomisch betrachtet anschaust, haben halt da schon viele Betriebe angefangen zu rechnen und gesagt, boah, in der Pandemie hatte ich genau die Zeiten zu. Und wenn ich dann einfach den Sommer, wo halt das Hauptgeschäft läuft bei uns in der Region, dann einfach aufs Betriebsergebnis schaue, fehlt mir jetzt vielleicht nicht so viel zu dem, was ich dann da einfach eigentlich Kosten einspare.
Ja. Seid ihr schon so weit, würdest du sagen, dass ihr die Zahlen vor der Pandemie jetzt schon wieder erreicht habt? Oder?
Nein, das schaffen wir leider
noch immer nicht. Okay.
Also es ist, hat sich schon wieder gut würde ich mal sagen, eingespielt, aber es ist schon, also wir haben jetzt noch keine wirklichen Zahlen, die wir jetzt gerade belastbar belegen können, aber was wir jetzt so aus dem täglichen Alltag und Geschäft von unseren Kollegen aus der Touristinformation und so weiter hören, ist es schon gefühlt so, dass es wesentlich weniger ist, beziehungsweise spielen da jetzt auch wieder ganz viele Faktoren rein, was man jetzt gar nicht so, ich bin da immer schwierig, also wollen wir mal so sagen, ich bin überhaupt gar kein Freund, unbedingt immer alles auf die Übernachtungszahlen zu legen, weil da spielen einfach so viele Faktoren mit rein und gerade jetzt, ich glaube, die Problemstellung, die wir jetzt gerade im Tourismus haben oder was einfach, ich glaube nicht unbedingt bloß der Tourismus, sondern einfach, glaube ich, alle Branchen haben, ist einfach sehr vielschichtig. Wir haben gerade einfach so viele Einflüsse, die einfach dazu kommen. Wir haben zum einen die Inflation, wir haben zum anderen den Ukraine-Russland-Konflikt und wo halt einfach schon einfach ganz viele Sachen gerade mit reinspielen, dann einfach noch so ein bisschen die Nachwirker von der Pandemie irgendwo und wo ich glaube schon auch man sagen kann, dass die Gäste oder halt einfach auch die Reisenden an sich immer noch etwas verunsichert sind und noch nicht so ganz zurückgekommen sind zu davor.
Konntet ihr aus der Pandemie, weil ich das jetzt nochmal ansprechen möchte, etwas lernen, was auch positiv war irgendwie in der Region? Gab es da auch positive Signale oder ist das quasi nur ein Wegfall von Gästen?
Ja, ich muss sagen, es waren definitiv positive Sachen. Mhm. Also grundsätzlich hat man gemerkt, dass halt einfach gewisse Infrastruktur nur aufgrund des Tourismus da ist. Also okay. Ich meine jetzt gerade, ich habe ja vorher schon mal angesprochen, wir sind eine sehr ländliche Gegend. Ja. Und sind von der Infrastruktur her, was jetzt gerade Supermärkte, Gastronomie und so weiter betrifft, ja doch sehr gut ausgestattet. Ja. Noch, Gott sei Dank. Und das war halt schon etwas, was man gemerkt hat, auch der Einzelhandel, dass sie gemerkt haben, sie sind gewisserweise doch davon abhängig. Also ja. Nur mit der einheimischen Bevölkerung wird es das so nicht geben. Mhm. Und wo halt einfach sicherlich, wenn man jetzt sagen würde, der Tourismus würde wegbrechen hier bei uns in der Region, es schon sehr große Auswirkungen hätte, was die Infrastruktur betrifft, weil sicherlich viel Einzelhandel oder auch die großen Supermärkte an sich, egal ob jetzt groß oder jetzt ein Hofbetrieb, was jetzt aus der Landwirtschaft heraus, wobei der wahrscheinlich eher auch leichter über die Einheimischen bestehen könnte, aber die großen Betriebe auf jeden Fall so nicht mehr weiter, glaube ich, an den Standorten festhalten würden. Mhm.
Gehen wir nochmal zurück zur Alpenwelt. Und zum Marketing-Aspekt, ja. Du hast ja auch sehr, ich glaube, letztes Jahr war es ja an einem neuen Konzept auch gearbeitet, der Positionierung der Alpenwelt. Das ist ja auch für viele Touristiker momentan und in den letzten Jahren ein ganz wesentlicher Punkt auch gewesen, wenn ich auch mit Kollegen auch gesprochen habe. Wie positioniert ihr euch? Was ist so euer Alleinstellungsmerkmal im Vergleich auch der vielen Konkurrenz hier im Alpenraum?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass es in der heutigen Zeit umso wichtiger ist, wirklich auch seine Marke zu definieren und zu schauen, dass man irgendwo einen authentischen Weg geht und einfach auch Versprechen nach draußen gibt, die man auch definitiv halten kann. Und ich denke, das, was uns jetzt wirklich in diesem Prozess der Pandemie, den wir genutzt haben, um uns da letztendlich einfach auch ein neues Erscheinungsbild zu geben und auch ein neues Kommunikationskonzept, ist einfach grundsätzlich, dass wir wirklich sehr viel Lebendiges haben, das man hier erleben kann. Und Lebendiges meine ich jetzt zum einen die Tradition im Brauchtum, aber auch ganz viel, was einfach historisch hier einfach entstanden ist, wie zum Beispiel der Geigenbau, der einfach eine sehr lange Geschichte hat, fast 500 Jahre mittlerweile mit dem Matthias Klotz, wo ja einfach auch so eine Auslagerung ist aus Cremona oder aus Italien, die zu uns gekommen sind. Und ich glaube, es wird immer wichtiger, einfach zu schauen, dass man gewisse Erlebnisse hat, die jetzt nicht unbedingt 0815 überall zu erleben sind. Und deswegen ist das, glaube ich, auch, wo wir anfangs gesagt haben, Klimawandel, glaube ich, auch eine ganz wichtige Herausforderung, zu sehen, dass man sich wirklich nach innen richtet und schaut, was habe ich und was kann ich gut positionieren. Und nicht zu schauen, dass man etwas künstlich inszeniert und versucht reinzudrücken auf wichtig, weil ich sage, das ist jetzt etwas, was ich unbedingt sehe, was meine Gäste sehen wollen, aber ich gar nicht den Rückhalt habe aus der Region oder sie es gar nicht können, ist das halt einfach, glaube ich, das Wichtigste. Und da sind wir halt einfach sehr glücklich ausgestattet, dass wir sehr viel Landwirte haben, sehr viele wirklich produzierende Betriebe, also die wirklich noch aus der eigenen Produktion etwas tun, ob das jetzt Lebensmittel ist oder auch der Handwerk und wo halt eben unter Handwerk auch der Geigenbau zählt und das eben geschaut haben, mehr in den Fokus der Kommunikation zu rücken und eben auch darum, Erlebnisse zu kreieren, wie man das wirklich anfassen kann.
Aber ist das nicht auch ein Spagat? Weil du hast ja gesprochen vom urtümlich Bayerischen bei euch natürlich, aber so wie ich dich ja auch kennengelernt habe, du bist ja auch ein Innovationsgeist und möchtest ja auch Neues schaffen. Wie lässt sich das hier in dieser Region überhaupt zusammenfügen? Geht das?
Gut, es gibt da, denke ich, die Befürworter und die Gegner sind. Und ich glaube, wenn ich was gelernt habe der letzten 7 Jahre Destinationsarbeit, man sollte da hinschauen, mit denen man arbeiten kann und mit denen man einfach, oder die auch Lust haben, mit einem zu arbeiten und nicht die Gegner zu sehr Aufmerksamkeit geben. Ich meine, man sollte auf die Gegner hören, um einfach zu schauen und immer wieder zu reflektieren, bin ich auf dem richtigen Weg oder ist es jetzt vielleicht doch etwas, wo sie vielleicht auch recht haben. Aber es ist natürlich immer ein Spagat, weil jemanden, der jetzt, nennen wir jetzt zum Beispiel, zum Beispiel das Projekt einfach, oder sagen wir mal Volksmusik. Ich meine, es gibt hier wirklich eine sehr, sehr langjährige Tradition der wirklich alpenländischen Volksmusik. Und ich meine, da gibt es welche, die haben wirklich Lust, nach draußen zu gehen und auch zeitgemäß diese Tradition zu entwickeln und irgendwo da einfach auch gerne sich zu zeigen und sind wertschätzen diese Möglichkeit, dass wir sie mitnehmen und eben auch in einer Art und Weise eben nach außen tragen und ihnen eine Bühne geben. Und dann gibt's halt auch welche, die halt einfach sagen, ja, wir verkaufen die Tradition aus. Aber das ist halt einfach, denke ich, immer irgendwo ein Spagat, wo man eben nicht wirklich sagen kann, was ist richtig oder falsch. Weil ich meine, wir sind in einer Art und Weise eine Symbiose. Genauso wie wir jetzt im Naturschutz eine Symbiose sind, wenn wir so willen. Wir leben alle von dem, was wir haben. Und der Tourismus ist in der Hinsicht der Industriezweig, der uns halt einfach die Möglichkeiten gibt, das auch zu erhalten oder halt eben einfach auch die Gelder, um da etwas zu tun.
In welche Rolle spielen da Veranstaltungen, Events bei euch, wenn ihr sagt, ihr möchtet diese Brauchtümer auch innovativ sozusagen gestalten? Was macht ihr da?
Also man muss sagen, Veranstaltungen spielen bei uns in der Region eine große Rolle, wobei es da jetzt ein bisschen zu unterscheiden gibt. Es gibt zum einen ganz langjährige, traditionsgewachsene Veranstaltungen aus eben der Struktur heraus, aus den jeweiligen Gemeinden und den Vereinen, die sehr aktiv sind. Und da sind wir halt grundsätzlich unterstützend tätig, um halt einfach das Ganze zu vermarkten, dass die mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und auch teilweise auch vielleicht hin und wieder finanziell, wenn es wirklich große Sachen sind, die einfach dann auch zur Marke passen. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Stichwort Marke passen. Also das ist, glaube ich, das, was für die Zukunft immer wichtiger wird und wo wir einfach ganz viel Wert drauf legen, ist, dass wir schauen, was sind wir, was passt zu uns und was nehmen wir in unsere Region? Und dann gibt es da halt dann unterschiedliche Wege. Dann gibt es teilweise Veranstalter, die sich bei uns bewerben, die sagen, wir würden gerne bei euch was machen, wo man das Ganze eben durchleuchtet und das eben mit aufnimmt. Oder halt auch, aber das ist eher selten, dass wir halt wirklich eigene Veranstaltungen kreieren. Und das halt dann einfach in dem Sinne, wo wir sagen, das ist etwas, was uns sehr, sehr, sehr wichtig ist und das wollen wir nach außen tragen.
Sind Events oder Veranstaltungen bei euch auch etwas, wo ihr bewusst sagt, dadurch holen wir uns Gäste auch in die Region, machen uns attraktiver oder ist das quasi für die Gäste, die ohnehin da sind? Wie denkt ihr da?
Ich denke, das ist eine Mischung von beidem. Also wir denken in die Richtung, natürlich ist es auch manchmal eine Art von neuer Aufmerksamkeit, aber primär ist, oder ganz oft ist einfach Veranstaltung auch etwas, wo wir kommunizieren. Weil ich meine, was ich auch gelernt habe ist, oder was einfach auch immer wichtiger wird in der heutigen Zeit ist, ich meine, kein Mensch kommt mehr, wenn ich sage, hey, kommt zu mir, es ist, wir haben eine super schöne grüne Wiesen und es ist der beste Urlaubsort. Sondern man braucht immer irgendwie doch eine Message oder ein Produkt, das ich irgendwie nach außen trage, wo man Aufmerksamkeit bekommt. Und da sind Veranstaltungen natürlich schon auch ein schönes Thema.
Weil ich auf eurer Website auch gelesen habe, das, was man immer wieder sieht, was immer wieder kommuniziert, ist dieser Begriff der echten Erlebnisse. Das hast du ja auch schon vorher auch erwähnt. Bisher habe ich es jetzt noch nicht ganz verstanden. Sind diese echten Erlebnisse sozusagen etwas, was ursprünglich hier gewachsen ist und es findet eine Veranstaltung, Event drumherum statt? Oder ist dieses Erleben auch die Natur gemeint oder sowohl als auch? Vielleicht kannst du unseren Hörern da ein bisschen einen Einblick geben in die Idee dahinter, der echten Erlebnisse.
Sehr gerne. Also grundsätzlich ist das wirklich, wie du auch gerade eben gesagt hast, eine Mischung aus allem. Weil ich meine, das echte Erlebnis ist zum einen wirklich die Natur zu erleben und die einfach noch recht unverbaut bei uns ist. Ich finde immer schwierig, dieses Wort unberührt, weil ich meine, heutzutage ist in den Alpen nichts mehr unberührt, weil einfach alles so gut erschlossen ist. Aber durch das, dass wir doch Fluch und Segen zugleich haben, dass wir ein sehr großes Naturschutzgebiet, das Karwendel, einfach vor uns haben, was Europas mit größtes Naturschutzgebiet ist in der Art und Weise und auch eins, der fast 1000 Quadratkilometer unbesiedelt ist, also halt jetzt nicht in dem Sinne verbaut ist. Und das ist natürlich auch etwas, was jetzt in den Alpen eher selten ist, würde ich mal sagen, dass die Natur doch noch recht wild und so ist, wie sie ist. Auch was unsere Flüsse betrifft, wie die Isar, was auch noch wirklich ein Naturfluss ist, der eben nicht begradigt, verbaut, wie auch immer war, sondern schon auch noch wirklich einer mit der einzigsten Wildflussarten in Deutschland, wenn man so will, ist. Aber eben auch zum einen halt Veranstaltungen, die wir zum einen vielleicht mit der Region zusammen umsetzen oder eben auch unser Gästeprogramm, wo wir sehr viel Wert drauf legen, wo eben auch ein Besuch beim jetzt noch praktizierenden Geigenbauer ist oder der einfach auch mal mit ihnen in den Wald geht, wie er halt eben seine Hölzer aussucht, wo halt haben wir so ein Programm, das heißt vom Holz zur Geige und wo er dann wirklich in den Bergwald geht, wo halt eben auch der Bergahorn noch wächst und er erklärt, wie man Hölzer aussucht oder was er dann einfach sagt, warum gewisse oder warum ein Instrument so klingt, wie es klingt.
Ja.
Und diese Mischung ist das, was wir eben als echtes Erlebnis sehen, wo du einfach das dann wirklich greifbar bekommst, was die Region ausmachen soll. Mhm.
Auch wenn man auf eure Webseite schaut oder auch in Prospekten sieht, das ist alles wahnsinnig professionell, super innovativ. Und da fällt mir auf, dass das Storytelling ein ganz wichtiger Bereich bei eurer Kommunikation ist, dass ihr wirklich diese Geschichte der Region so schmackhaft macht, dass man unbedingt zu euch kommen möchte. Wie kam es dazu? Oder war das immer schon, oder kam das von dir, dieser Storytelling-Aspekt? Wie kannst du uns da ein bisschen
Einblick geben? Also ich glaube, grundsätzlich war Storytelling schon immer ein gewisses Thema hier, weil dieses Authentische einfach im oberen Isartal einfach sehr stark verankert ist. Und man, also der typische obere Isartaler ist, den kann man nichts aufsetzen. Also der ist, wie er ist und entweder man kommt mit ihm klar oder eben nicht. Und dorthin gehend war das schon immer sehr viel vorgegeben und sehr viele oder eine sehr große Leidenschaft hier auch unterwegs ist für die Dinge, die sie tun. Und dorthin gehend war grundsätzlich halt für uns jetzt, wo wir die Arbeit aufgenommen haben, 2014 wurde unsere GmbH gegründet, halt einfach dahingehend der Scheideweg zu sagen, wir müssen diese Leidenschaft transportieren und müssen halt eben schauen, dass wir auch das eben mit rüberbringen, was die Leute antreibt, warum sie dieses Handwerk ausüben oder warum sie, wir waren gestern zum Beispiel auf den Buckelwiesen, was ja einfach, wie wir auch gelernt haben, diese Mähwiesen einfach auch sehr viel Engagement und wirklich Körperarbeit brauchen, weil sie halt einfach noch handgemäht werden. Und da gehört sehr, sehr viel Leidenschaft dazu, um das zu erhalten. Aber das ist genau das, was die Region meines Erachtens ausmacht. Und diese Leidenschaft zu transportieren, geht halt einfach nicht in klassischen Bannerwerbung mit einem Foto-Einsetzer, sondern da geht es halt darum, eine Geschichte zu erzählen. Und deswegen hat das halt einfach sehr gut zu uns gepasst und haben eben das mit der Überarbeitung von dem Kommunikationskonzept, wie ich eben angesprochen habe, immer mehr in den Fokus gestellt.
Ja, also top gelungen, sehr, sehr ansprechend. Man will hierher kommen, wenn man da reinschaut.
Schön zu hören.
Ja, großer Respekt.
Ich denke immer noch, wir sind da noch voll am Anfang, aber es ist schon mal schön zu hören, dass es dann doch so gut ankommt.
Auf jeden Fall. Sprechen wir noch über die Planungen vielleicht der nächsten 1, 2, 3 Jahre. Gibt es da irgendwelche Highlight-Projekte? Wo soll die Reise generell hingehen für die Alpenwelt?
Also ich meine, eines der größten Projekte haben wir ja schon thematisiert oder gut einmal angesprochen, was diesen E-Bike-Themenweg betrifft.
Ja, erzähl vielleicht ein bisschen.
Wirklich so auch ein bisschen mehr einen digitalen Weg mit der Natur verknüpfen wollen oder beziehungsweise wo wir sagen, das Naturerlebnis ist stark und ist auch eigentlich das, was uns am allerwichtigsten ist, aber trotzdem eben die Digitalisierung einfach nicht vergessen soll und dahingehend halt einfach wir jetzt auch so Erlebniswege einfach digitalisieren und wir einfach gesehen haben oder aus der Vergangenheit heraus, es gibt sehr viele Themenwege bei uns, aber die natürlich dann auch immer irgendwo etwas in der Natur verbauen oder halt irgendwas schaffen und irgendwann hat man die Problematik, dass man halt einfach sehr schöne Natur hat, aber trotzdem überall irgendwelche Schilder stehen hat. Und das ist auch immer mühsam zu erhalten und auch etwas, was man vielleicht so, wie ich finde, nicht unbedingt immer schön ist. Und dorthin gehen ist es halt sehr schön, wenn man jetzt wirklich Möglichkeiten hat, eben die innovativeren Wege zu nutzen und wirklich über Apps eben dann schaut, diese Inhalte dorthin gehend darzustellen und man halt eben in der Natur eben über die App wie sein speziellen Naturguide dabei hat, der halt einfach immer wieder einem was erzählt, was das Besondere hier ist oder was einfach auch das Schützenswerte ist.
Und da gibt es so mehrere Wege auch, die angedacht sind.
Genau, also Aktuell ist es so, dass wir über einen E-Bike-Themenweg sprechen. E-Bike war grundsätzlich einfach das Medium, weil der Weg sehr weit ist und wir dann gesagt haben, über das E-Bike ist es halt gut möglich, das zu verknüpfen und einfach der Genuss dann trotzdem noch mit dabei sein kann. Und es ist halt einfach gerade momentan einfach auch ein sehr starkes Produkt ist, was halt einfach unterwegs ist, weil E-Bikes werden hier bei uns gerade schon sehr, sehr viel gefahren. Und da gibt's eben, soll es eben vier so Erlebniswege geben, vier so, die unterschiedliche Themen haben, wo wir uns an den Elementen entlang handeln, wo das eine Thema eben zu dem Thema Wasser ist, wo unsere Region sehr geprägt ist durch das, was wir vorher gesagt haben, eben durch diesen Wildfluss, der doch hier eben noch durch die Landschaft fließt und das doch das Bild sehr prägt und auch sehr viele Seen. Und wir auch in der Nachbarschaft ein sehr großes Wasserkraftwerk haben, die mit uns in, was heißt mit uns, aber die Region quasi einfach doch auch irgendwo prägt, weil es doch das ein oder andere Bachbett gibt, das dadurch leider auch trocken ist oder beziehungsweise trocken zwar erstmal aussieht, aber der Fluss unterirdisch weiterfließt. Und das halt einfach was ist, wo wir gesagt haben, das könnten wir thematisieren und dahin gibt es eben ein Themenweg zum Thema Wasser, wie auf der Suche danach oder was auf den Spuren des Wassers haben wir es genannt. Dann eben einen der Erde, wo es um die ganze geologische Entstehung geht, weil wir eine doch besondere Landschaft hier haben, die doch sehr viel zu bieten hat und auch sehr viel Geschichten zu erzählen hat. Und dann eben noch ein Thema, was wirklich das E-Bike thematisiert, wie man das richtig benutzt. Das ist einfach letztendlich auch eine herausgestanden in der Zusammenarbeit mit der Bergwacht, weil doch einfach sehr viele, in den letzten Jahren sehr viele Thematiken entstanden sind, dass die Leute irgendwo hingefahren sind, wo sie nicht mehr runterkommen oder halt einfach dem ganzen Einsatz in den Bergen oder in den Alpen halt einfach sich schwer tun. Und da haben wir gesagt, da möchten wir etwas an die Hand geben, dass man irgendwo erklärt, wie benutzt man das richtig oder wie fährt man sowas richtig. Und dann eben noch die Kulinarik, die nicht fehlen darf, weil wir doch auch, wie anfangs schon mal angesprochen haben, sehr viele lokale Produzenten haben und sehr viele Gastronomen, die das sehr in den Fokus stellen und das einfach wirklich auch leben und lieben, was sie da tun. Und da haben wir gesagt, das ist jetzt mal was, wo wir ganz gut damit darstellen können. Und das soll das erste Erlebnis sein.
Das heißt, man kann vielleicht mit dem E-Bike dann auch bei verschiedenen Gastronomen vorbeifahren und sich dann auch ein paar Schmankerln dann abholen und dort vielleicht was bekommen dafür. Und
so weit die Idee, genau.
Okay, klingt ja sehr spannend.
Vielleicht dabei halt über die App mal in die Küche schauen oder den Wirt persönlich kennenlernen und was er halt zu seiner Geschichte zu sagen hat.
Okay, also auch mit Videos und Texten und Bildern. Genau. Toll, ja, tolle Sache, da werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei sein.
Würde uns freuen.
Kommen wir zu einem wichtigen Thema, glaube ich, der heutigen Zeit, dem Event Nachwuchs, beziehungsweise auch Mitarbeitersuche, Qualifikation. Du hast ja selbst, und wir haben uns ja damals auch über einen MBA-Lehrgang auch kennengelernt, du hast ja selbst eine Event-Ausbildung. Wie steht es denn um den Nachwuchs in der Region und wie schwierig ist es denn als Alpenwelt Karwendel auch qualifiziert oder hochqualifizierten Nachwuchs zu finden?
Ein schwieriges Thema, was, glaube ich, jede Branche betrifft. Das würde ich jetzt nicht unbedingt bloß auf den Eventbereich ziehen, sondern es ist wirklich was, was wir in der kompletten Region auch merken. Also egal, ob das jetzt die Handwerker sind oder ob das die Gastronomen sind oder die Hotelbetriebe oder wir jetzt in der Touristinformation oder im Marketing, sowohl auch Veranstaltungen. Wir suchen auch aktuell gerade einen Veranstaltungsleiter. Also der ist uns leider hat er eine Entscheidung getroffen, sich beruflich zu verändern und hat uns verlassen.
Gleich beim Jürgen melden.
Genau.
Dadurch sich gleich bewerben. Ein Aufruf. Also,
es ist auf jeden Fall gerade schon eine Herausforderung. Ich denke, die Zeiten, momentan ist es einfach schon so, dass man merkt, es gibt sehr, sehr viel Angebot, muss man sagen. Gerade auch im Tourismus gibt es sehr viel Angebot. Und es ist schon schwer, auf sich aufmerksam zu machen. Und für mich ist einfach, oder für uns ist einfach schon klar geworden, es ist einfach immer mehr wichtig, sich auch dort zu platzieren und zu positionieren, wie eben auch, wie wir jetzt den Marketingweg vorher angesprochen haben. Es ist dort auch, ich glaube, das ist einfach oftmals die Schwierigkeit oder was halt auch noch nicht ganz so erkannt ist oder wo wir uns auch noch ein bisschen schwer tun, das bei den Gremien auch durchzusetzen oder auch, dass wir das Gehör finden, dass es auch mittlerweile eben so ist, dass wir nicht nur um Gäste letztendlich werben, sondern auch genauso um Mitarbeiter werben müssen und da uns natürlich genauso positionieren müssen und schauen müssen, wie sprechen wir die an und welche Zielgruppen sind für uns interessant, die bei uns arbeiten und so weiter. Und das ist leider oftmals noch nicht ganz so angekommen oder der Weg ist oftmals noch ein etwas veralteter. Und ich glaube, das ist schon das Wichtige. Man muss erkennen, dass heutzutage es einfach nicht mehr geht mit einer Stellenanzeige in der Zeitung oder gewisse Medien und dann hoffen, es kommen hunderte Bewerbungen. Das ist leider vorbei. Und das mussten wir auch wirklich sehr schmerzlich feststellen, dass es auch wirklich nicht so leicht ist aktuell. Man bekommt Bewerbungen, ja, aber die passenden Bewerbungen ist das Schwierige. Und ich habe auch das Gefühl, die Zeit ist sehr schnelllebig geworden und die Menschen oder auch jetzt die Interessenten, die Bewerber, setzen sich halt sehr wenig mit dem Unternehmen auseinander. Und das ist halt, glaube ich, gerade jetzt bei uns, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, mit dieser Leidenschaft der Region und den ganzen Personen, die dort involviert sind in diesem Destinationsgeschäft, würde ich es jetzt mal nennen, halt sehr, sehr wichtig, dass man doch weiß, worauf man sich hier bewirbt oder was das auch mit sich bringt. Und das hat man halt oft das Gefühl bei den Bewerbern, dass das eben nicht so der Fall ist. Und das ist, glaube ich, schon eine große Schwierigkeit, wo wir für die Zukunft schauen müssen, wie wir zum einen das kommunizieren können, was wir erwarten, aber auf der anderen Seite halt auch dann das Feedback bekommen dann dazu.
Ja, bei unserem Diplom-Event-Management-Lehrgang gibt es ja sehr, sehr viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die im Tourismus arbeiten, dann unseren Lehrgang besuchen, um sich höher zu qualifizieren. Also vielleicht der Aufruf jetzt gerade an die, sich da beim Jürgen und der Alpenwelt zu bewerben. Das ist ja genau dieser Job eigentlich, der auch von vielen auch angesprochen wird, auch mir gegenüber, dass man das sucht. Anscheinend ist die Konkurrenz groß, aber welche Schritte werden denn ganz konkret gesetzt, dass man sich attraktiv hier macht, auch gegenüber Mitarbeitern? Gibt es da irgendwelche Specials, irgendwelche Unternehmensgoodies für Mitarbeiter oder wie macht ihr das?
Also wir haben natürlich zum einen gewisse betriebliche Vorsorgen, wie auch immer, die dort einfach grundsätzlich sind. Wir haben auch Nachtzuschläge oder halt eben, wenn Wochenendarbeit und so weiter anfällt, dass das auch dementsprechend dann vergütet wird oder anders vergütet wird. Also grundsätzlich wird da schon auch viel getan. Man hat zum einen auch die freie Zeitgestaltung, soweit es natürlich die Projekte möglich machen, auch die Überstunden, die auch immer wieder ausgeglichen werden können. Was natürlich, wenn man in einer sehr freizeitorientierten Region lebt, weil ich meine, die Region ist sehr lebenswert. Man hat hier sehr viel Sport oder halt Naturangebot, was das natürlich dann halt einfach schon auch abrundet und das auch immer wieder das ist, was ich an diesem Job sehr mag oder liebe. Ich bin sehr naturverbunden. Ich bin eigentlich fast jede freie Minute in den Bergen unterwegs, bin Mountainbiker, Snowboarder, wie auch immer. Und genieße das natürlich auch, dass man das halt eben mit seinem Job vereinen kann.
Ja, ja spannend. Also vielleicht interessiert es ja jemanden, dann leiten wir das natürlich sehr, sehr gerne weiter. Zu dir persönlich. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre mittlerweile und jetzt auch, wenn ich dir jetzt so gegenüber sitze, deine Augen leuchten, wenn du über dieses Thema Events sprichst und die Alpenwelt, das ist was ganz Tolles. Und gestern waren wir auch noch auf einer E-Bike-Tour und du hast mir auch schon einiges erzählt darüber. Also du brennst noch immer komplett dafür. Aber es gibt natürlich auch die Seite des Events, das du schon selbst angesprochen hast, dieses am Wochenende weg von der Familie, am Abend, wie gehst du damit um und wie sehr muss da quasi auch dein Umfeld auch mitspielen mit dem Ganzen, dass das dir auch diese Freiheiten schlussendlich ermöglicht?
Das ist natürlich ein Thema, also gerade der Veranstaltungsbereich, es hat halt sehr viel am Wochenende auch mit zu tun. An der Stelle ein großes Dankeschön an meine Frau, die da doch auch sehr verständnisvoll ist zu dem Ganzen. Das ist schon etwas, was natürlich mitspielen muss. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem auch so, es gibt natürlich auch viel Freiheiten. Weil ich meine, das, was man halt eben am Wochenende auch investiert, sind ja dann letztendlich auch die Stunden, die man dann halt einfach für andere Freiheit eben hat. Und dorthin gehend halt, wenn es dann eben auch der Terminplan und die Projekte zulassen, halt dann einfach auch unter der Woche halt dann einfach auch flexibler ist oder halt einfach auch mal Termine dann irgendwie schieben kann und am Vormittag noch, wie gesagt, mit der Familie Zeit verbringt oder halt eben dann, wenn Winter halt gerade Neuschnee liegt, halt einfach auch nochmal auf die Pisten geht und da halt einfach das genießen kann. Und so ist es halt einfach Ich finde, das Wichtige ist immer, es muss irgendwo ausgewogen sein und man muss halt irgendwo dazu seinen Weg finden. Ich bin jetzt kein Freund von zu sagen Work-Life-Balance, weil ich finde, die richtige Balance gibt es nicht. Es ist immer ein Kompromiss, den man schließen muss, weil ich meine, wenn man sich wenn man sich das immer so vorstellt wie ein Kuchen und jedes Stück sozusagen seine Interessen sind, heißt immer, wenn ich da mehr Augenmerk drauf lege, hat halt ein anderes weniger Aufmerksamkeit. Und so muss man halt schauen, wie man seine Kompromisse legt und was halt mehr im Fokus steht.
Ist so etwas wie Homeoffice im Eventbereich überhaupt möglich heutzutage? Wie siehst du das?
Ich glaube, Event-Business ist ja grundsätzlich auch so, dass es ja ganz unterschiedliche Phasen gibt, wenn man jetzt so ein Event durchleuchtet. Und gerade so diese ganze Planungs- und Vorbereitungsphase ist natürlich sehr gut auch im Remote möglich. Wo es halt natürlich schwierig wird, ist halt, wenn es dann wirklich in die Umsetzung geht und dann wirklich in die ganzen Aufbauarbeiten und so weiter und sehr viele Gewerke koordiniert werden müssen, dann ist es natürlich schon wichtig, vor Ort zu sein oder halt einfach auch präsent zu sein. Aber ich denke, man kann da, also wir bieten auch da schon eine Möglichkeit des Ausgeglichenen und wo man schon auch, wenn die Möglichkeit da ist, auch remote arbeiten kann. Das ist auch, wo du sagst, ein Vorteil der Pandemie, was vor der Pandemie, denke ich, so nie möglich gewesen wäre in diesen Kommunenstrukturen, in denen wir ja jetzt auch unterwegs sind oder auch in den Netzwerken, die wir ja doch auch sehr nah an den Kommunen oder Landratsamt angeschlossen sind. Und das ist schon ein sehr großes Highlight, was die Pandemie uns mitgegeben hat, dass wir da doch auch in der Digitalisierung doch einen sehr großen Schritt gemacht haben.
Gehen da alle auch mit? Jetzt, du hast ja von den Vereinen, die hier auch in der Region schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten urtümliche Musik zum Beispiel machen. Ist das für die ein Thema? Erreichst du die überhaupt, wenn du sagst jetzt Zoom-Call oder ist das nicht möglich?
Also ich muss sagen, das ist auch wieder etwas, was die Pandemie gelernt hat. Also es ist schon, wir haben in der Pandemie, war das ein sehr großes Tool, was wir genutzt haben, um eben mit unseren Leuten im Austausch zu bleiben. Es war doch eine sehr lange Zeit, wo einfach sehr viel Ungewissheit war und auch Unsicherheit. Ja. Und da war es einfach gut, gewisse Stammtische einfach digital anzubieten, wo man halt dann, wo man halt dann doch einfach noch im Austausch war mit seinen Leuten. Also wir haben in der Pandemiezeit sehr viel Wert drauf gelegt, in Kontakt mit unseren Leistungsträgern zu stehen. Und auch in der Hinsicht halt einfach auch unterstützend tätig zu sein und Hilfe anzubieten. Und gerade, wo wir jetzt gerade, also ich und unser Veranstaltungsleiter haben in der Pandemiezeit eigentlich, glaube ich, nichts anderes gemacht, wie irgendwelche Hygienekonzepte und irgendwelche Strategien erarbeitet oder unterstützt für irgendwelche Vereine, irgendwie zu schauen, wie können denn sie ihr Angebot aufrechterhalten oder wie es dann auch wieder anging mit der Öffnung, wie können wir Kurzkonzerte wieder stattfinden lassen oder wie können wir das denn machen unter den jetzt geltenden Hygieneregeln oder was gilt jetzt gerade auch. Und wie dann halt eben die Treffen noch nicht so möglich waren, war halt der digitale Weg der einzige gangbare. Und dadurch hat man halt dann einfach sie dann auch davon überzeugen können, dass es halt was Gutes ist.
Ihr habt ja, glaube ich, auch ein paar Konzerte ja auch gestreamt, glaube ich, auch während dieser Zeit.
Ja, das war ein wildes Projekt.
Hat aber auch funktioniert, oder?
Ja, das hat sogar hervorragend funktioniert. Wir haben ja ein vielleicht an der Stelle aus dem Nähkästchen geplaudert, ein ganz spannendes Projekt ins Leben gerufen 2019, wo wir ein wirklich sehr großes Volksmusikfest, wo die Einzigartigkeit darin besteht, dass wir eben den Geigenbau und die klassische Musik mit involvieren und in dieser Veranstaltung eben wirklich so darstellen. Mittenwald war eine wirklich Geigenbau-Hochburg gerade vor, weiß ich nicht, ums 19. Jahrhundert. Und da sind wirklich die Geigen in alle Welt gegangen und auch Mozart hat eine Mittenwalderin gespielt. Und der Vater von Mozart hat zum Beispiel in einem Brief verfasst, wo drin steht, dass die Mittenwalder Geigen auf allen Konzertsälen der Welt gespielt wurden, also ob jetzt in London oder wo auch immer. Und da kommt dann auch immer dieser Begriff, ein Himmel voller Geigen, ist in diesem Brief auch vorgekommen. Und in dieser Veranstaltung wollen wir halt einfach sehr viel aufzeigen. Zum einen, wo gingen diese ganzen Instrumente hin? Ja. Was wurde auf diesen Instrumenten, auf den großen Konzertsälen gespielt, was eben dieser klassische Anteil ist? Ja. Und auf der anderen Seite beleuchten, was ist denn auf diesen auch in diesen Werkstätten entstandenen Instrumenten in den heimischen Stuben gespielt worden. Und so ist halt die Klassik und die Volksmusik in einer Art und Weise sehr verknüpft und sind wie zwei große, wie zwei Schwestern, wenn man so will. Und das ist halt ein sehr schönes Thema, das wir da spielen. Und dann war eben 2021, also diese Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt, und 2021 war halt dann pandemisch leider doch stark geprägt, und uns war es aber sehr wichtig, diese Veranstaltung umzusetzen, weil sie eben 2019 das erste Mal stattgefunden hat und wir gesagt haben, dieses kleine Pflänzchen, das wir da jetzt 2019 gesät haben, wäre zu schade, jetzt wirklich vier Jahre aussetzen zu lassen, weil dann fangen wir grundsätzlich wieder bei Null an, was die ganzen Partner, Strukturen in der Region und so weiter betrifft. Und deswegen war es uns sehr wichtig, eben diesen Zwei-Jahres-Zyklus stattfinden zu lassen. Ja, und dann sind wir halt da im Organisationskomitee zusammengesessen, welche Möglichkeiten gibt's. Und so sind wir dann halt dann auch wirklich auf dieses Streaming-Event gekommen und haben halt die 30 Spielorte, die wir sonst haben, runtergebrochen auf drei, dass jeder Ort einen Abend hat, wo sozusagen die heimischen Volksmusikanten mit einem weltbekannten Ensemble, den Aurin-Quartett, zusammen ein Konzert gegeben haben. Und so halt einfach die Idee war, die Seitenstraßen, die Musikgruppen aus dem oberen Isartal kommen in die Welt nach draußen, in die Wohnzimmer. Und haben so drei Abende gestreamt, wirklich aufwendig, mit haben da sehr Glück gehabt, dass wir sehr viel Zuspruch bekommen haben, weil auch unsere Partner, ob das jetzt staatliche Geldgeber sind, wie der Kulturfonds, oder auch jetzt unsere privatwirtschaftlichen Sponsoren, die einfach das sehr wertgeschätzt haben, dass wir einfach gerade in diesen Zeiten einfach ein Lebenszeichen senden und doch einfach Lebensfreude geben wollen. Und das war einfach aus dieser Sicht betrachtet allen Aufwand wert und auch jedes Hirnschmalz, den wir da reingesteckt haben, bis hin zu allen möglichen Sachen, die wir erlebt haben, weil dann war dann kurz vor Event, eine Woche vorher, ist dann noch die Öffnung stattgefunden, dass wir Publikum zulassen konnten. Jetzt hatten wir aber diese komplette Streaming-Technik und alle Säle ja eigentlich voll mit Technik, dass das, es war ja quasi, wenn man so will, jeder Abend eine Fernsehsendung so ungefähr, was wir da produziert haben, mit wirklich 5 Kameras und allen möglichen Technik, also abgefahrene, kann dir mal Bilder zeigen, Lukas, das war echt krass. Und dann haben wir halt in kurzer Hand gesagt, ja, wir können ja jetzt nicht mehr umplanen, aber wir können es jetzt komplett umdrehen, dann setzen wir halt einfach das Publikum auf die Bühne und haben dann halt einfach grundsätzlich dann weniges Publikum leider, aber zumindest pro Saal 40 Menschen dann auch nochmal diese Möglichkeit gehabt, dieses live zu erleben, und war halt dann echt ein abgefahrenes Setting, weil du halt einfach den kompletten Saal mit Musikanten und Technik voll hattest und die Zuschauer halt eben auf der Bühne, auf der Empore saßen und das halt dann so verfolgen konnten.
Spannend, ja, aber super, dass ihr das umgesetzt habt, dass ihr es einfach dann gemacht habt. Ein ganz tolles Zeichen auch in diesen pandemischen Jahren. Zum Abschluss jeder Episode möchte ich auch immer ein paar ganz persönliche Fragen an dich stellen auch. Habt da drei auch vorbereitet. Wie würdest du denn deine persönlichen Grundpfeiler sehen jetzt für deine persönliche Karriere? Du hast ja jetzt doch schon ein paar Jahre sehr erfolgreich in diesem Veranstaltungs-Event-Business gearbeitet. Was ist dir denn immer besonders wichtig, um hier auch sehr authentisch zu bleiben, der du ja auch bist?
Also ich meine, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Stichwort, und ich glaube, das, was mich auch auszeichnet, ich bin authentisch. Also ich bin auch jemand, der einfach grundsätzlich, ich kann mich schwer verbiegen. Ich bin jemand, der ich bin. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich hier, warum ich hier auch grundsätzlich so gut aufgenommen wurde, weil das die Menschen wertschätzen. Ich bin, und auf der anderen Seite halt auch, habe ich eine große Leidenschaft, die mich antreibt, weil ich einfach gerne wirklich innovativ bin, gewisse Sachen vorantreibe und auch gerade auch diese von der Idee zur Umsetzung einfach sehr schön finde. Ich bin oft, ich bin jetzt nicht unbedingt der Mensch, der im Alltag glücklich wird, sagen wir es mal so. Und deswegen ist halt genau das so das, wo ich an meinem Job sehr liebe, weil ich einfach wirklich in der Hinsicht von einer Idee wirklich die Möglichkeit habe, das dann auch irgendwo, auch wenn es manchmal ein langwieriger Weg ist, aber es trotzdem auf die Spur bekomme und dann einfach auch umsetzen kann. Und das ist das Schöne an einer Destination oder an dem Destinationsmanagement, wenn man so will, wenn man sich wirklich damit identifizieren kann, was dort passiert oder was auch die Destination auszeichnet. dann hat man da doch einen sehr schönen Spielplatz, in dem man sich verwirklichen kann.
Ist das auch etwas, was du an anderen, jetzt konkret vielleicht an Mitarbeitern oder an deinen Mitarbeitern oder zukünftigen Mitarbeitern auch sehr schätzt, wenn sie einfach sehr geradlinig, authentisch sind?
Würde ich sagen. Also ich schätze es wert, ehrlich, auch wenn es nicht unbedingt immer das ist, was man hören will. Aber damit, das ist das, was ich auch gesagt habe vorher, was ich schön finde an Projekten, dass es einfach nicht immer geradlinig ist. Weil ich meine, letztendlich umso mehr Meinungen man hat, umso mehr schleift man sich in die Richtung, wo es dann vielleicht zum Erfolg führt. Weil ich meine, nicht immer nur das, was man selber im Kopf hat. Und das ist das, was ich auch würde sagen, was meine Person sehr auszeichnet. Ich bin sehr teamgetrieben. Also ich finde es sehr wichtig, im Team zu arbeiten und auch wirklich mit mehreren Meinungen zusammen dann dorthin zu führen, wo man dann auch hin will. Ich finde, da gibt es also ein schönes Zitat von Steve Jobs, der gesagt hat, es bringt ja nichts, die Menschen einzustellen und dann ihnen zu sagen, was sie tun sollen, sondern es ist ja schon auch gut, sich einen Experten zu holen und einfach auf ihn zu hören und nicht einfach drüber zu bügeln und zu sagen, ja, was erzählst du denn jetzt für ein Scheiß, wir gehen den Weg.
Kommen wir zur nächsten Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich dir unbedingt stellen wollte, ist, wenn du alle Freiheiten hättest, ja, also zeitlich, örtlich, familiär, nicht gebunden, also stell dir mal vor, komplett frei, gibt es da etwas, was du dir noch erfüllen möchtest, was du noch nicht gemacht hast, wo es einen Lebenstraum vielleicht gibt?
Ha, gute Frage. Also wenn ich komplett frei wäre und auch zeitlich komplett frei wäre, würde ich super gerne einfach mal so in die Vergangenheit reisen, um mal zu sehen, wie einfach so gewisse Sachen sich entwickelt haben und einfach auch also ich bin ein absoluter Freund davon, wirklich das komplette Marketing oder was man auch so macht, wirklich auch nicht immer alles neu zu erfinden, sondern wirklich auch mal den Blick zurück zu senden und zu sehen, was gab's denn eigentlich oder was ist das, was wirklich stark verwurzelt ist, um das einfach dann auch zu platzieren und einfach dann einfach auf eine Art neuen Weg oder innovativ aufzubereiten. Und das würde mir sehr gut gefallen, wenn man da wirklich mal einen Blick zurückwerfen könnte und einfach mal so das Leben, wie wir gestern zum Beispiel in der Römerstraße standen und da einfach diese Relikte gesehen haben, wie das da einfach mal ausgeschaut hat, würde ich super gerne mal sehen, wie da einfach so eine Kutsche drüber poltert oder wie einfach dann Mittenwald damals als Raststadt der Römerstraße einfach eigentlich entstanden ist.
Also ich glaube, du musst dich mit Elon Musk zusammentun und dann eine Zeitmaschine noch entwickeln und ja, nächstes Projekt. Und sag, wenn du nicht jetzt im Tourismus gelandet wärst, gäbe es oder hätte es einen zweiten Karriereweg bei dir gegeben, wo du sagst, das hätte ich mir auch als Kind auch schon immer erträumt, das möchte ich machen in meinem Leben.
Das ist jetzt, man kann ja jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt in den Tourismus wollte. Ich habe ja grundsätzlich den Tourismus gefunden wie die Jungfrau zum Kind. Aber, und mein Leben ja schon auch sehr vielseitig war. Oder ich auch, jetzt muss ich sagen, nie den richtigen Plan so hatte. Ich habe eigentlich immer das getan, was mich angetrieben hat oder was ich in dem Zeitpunkt irgendwie tun wollte. Und so war mein Leben geprägt von echt ganz vielen unterschiedlichen Stationen, die mich, glaube ich, jetzt zu der Person gemacht haben, die ich jetzt bin. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich in einer Art und Weise von meinem Elternhaus heraus die Freiheiten bekommen habe, mich wirklich so zu entwickeln, wie ich wollte. Es zwar nicht immer ganz einfach war, aber sieh mir das auch gerade, wie ich... wenn ich ein bisschen aus den Nähpfästchen plaudere, ich bin meine Zeit professionell Snowboard gefahren und wie ich dann damals meinen Job gekündigt habe und gesagt habe, Papa, ich fahre jetzt nur Snowboard, hat der zu mir gesagt, boah, was ist denn jetzt mit dir los? Bist du jetzt völlig verrückt? Von was willst du denn leben? Und das war halt einfach zu der damaligen Zeit einfach was komplett Fremdartiges, wo kein Mensch irgendwas damit anfangen konnte. Aber das mir halt einfach sehr viel Blick in die Welt ermöglicht hat oder wo ich einfach sehr dankbar bin, dass ich damals mit meinen Partnern oder zu der Zeit einfach sehr viel unterwegs war in der Welt und dort sehr spannende Bekanntschaften machen konnte, die mir dann immer irgendwo den Weg zum Nächsten geebnet haben und so dann einfach auch irgendwie zur Veranstaltung gekommen bin oder zu dem Veranstaltungsleben, wenn man so will. Und von dort aus dann doch auch wieder irgendwie durch Umwegen wieder zum Sport und zum Tourismus gekommen habe, wo ich dann eben für diese große Mountainbike-Reiseagentur gearbeitet habe. Und das dann irgendwann mal so der Einstieg in den Tourismus war, weil ich dann gesagt habe, jetzt will ich wieder zurück in die Heimat und was gibt es hier außer dem Tourismus? Also muss ich wohl in den Tourismus? Und so hat sich das halt irgendwie vom einen zum anderen gegeben. Deswegen
also das heißt, Profisportler wäre schon auch als Kind so irgendwie oder Profi-Snowboarder, das du ja auch dann erreicht hast, das wäre schon ein zweiter Karriereweg gewesen und war es ja auch.
Ja, war es ja auch. Aber wobei ich jetzt sagen würde, das war ja auch nie so wirklich geplant. Ich hatte einfach super Lust auf Snowboardfahren und war da halt einfach viel unterwegs und habe halt die Möglichkeit bekommen.
Wie lange hast du das gemacht, professionell?
Schon fast 10 Jahre. Also ich habe mit 18 meinen ersten Vertrag unterschrieben. Und dann,
in welchem Bereich warst du da im
Das, ich war mehr so für wirklich so als Markenambassador unterwegs und habe da mehr so Fotofilmzeug gemacht und auch teilweise halt einfach mit den Händlern viel unterwegs gewesen und bei der Marke, wo ich damals unter Vertrag war, halt auch viel so neue Märkte erschlossen und dann da einfach mit in den Ländern gewesen, um halt einfach mit den Leuten als Fahrer mit präsent zu sein und mit denen unterwegs zu sein.
Und mit Sprüngen und so, das war so Freestyle, so dein Thema.
Ja, wobei mehr so einfach wirklich im Backcountry-Gelände, also wirklich mehr Off-Piste unterwegs zu sein.
Die coolen YouTube-Videos, die man da so kennt, da findet man dich auch auf diesen YouTube-Videos.
Ja, das war halt so eine Zeit, wo es das jetzt noch nicht ganz so präsent gab. Also Social Media war ja damals noch überhaupt gar kein Thema, wie ich da so aktiv war und wo ich Gott sei Dank eigentlich auch ganz froh bin, muss ich sagen. Also gewisse, wie soll ich sagen, heutzutage muss man, glaube ich, viel mehr aufpassen, was man tut und lebt und was man kommuniziert, was zur damaligen Zeit halt einfach keiner mehr so wirklich mitgekriegt hat oder diese Geschichte halt einfach auch froh bin, dass man das halt einfach jetzt nicht mehr alles so hundertprozentig nachvollziehen kann. Aber
ich werde da was herausfinden und wir es reinposten, glaube ich, in eine Story dann noch dazu. Aber Jürgen, letzte Frage. Du hast jetzt so viel erzählt über dich und auch deine Stationen und wie das passiert ist und so weiter. Und unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch dran geblieben sind und dich sehr spannend und dein Thema sehr spannend gefunden haben, kannst du ihnen vielleicht so 2, 3 Tipps und Tricks mitgeben für ihre Karriere, wie sie glücklich und erfolgreich durch ihr Arbeitsleben gehen können und was erreichen können?
Ich glaube, also was ich auf jeden Fall auf den Weg geben würde, wäre, bleibt einfach authentisch, schaut, dass ihr eure Leidenschaft entfacht und seid nicht immer ganz so fix auf dem Plan, sondern lasst euch wirklich auch durchs Leben treiben, weil das Leben einfach ganz oft sehr viel Möglichkeiten bietet, wenn man mit offenen Augen durchgeht und nutzt die Chance, die ihr bekommt.
Jürgen Wild, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es war mir eine Freude.
Vielen Dank, Lukas. Hat mich auch gefreut.